Herzlich willkommen bei Klassenreisen, wie Herkunft Karriere macht. Wir sprechen über ein Thema, das in Deutschland ziemlich starke Wirkung hat. Unser Elternhaus bestimmt ganz maßgeblich, wie unser Bildungsweg verläuft. Dr. Isabel Lisberg-Haag, selbst Akademikerin in erster Generation, spricht in diesem Podcast mit Menschen aus Hochschulen, Unternehmen und Politik darüber, was Herkunft ausmacht und was für mehr Chancengerechtigkeit getan werden sollte.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Klassenreisen, wie Herkunft Familie macht. Aber es geht eigentlich darum, wie Herkunft Karriere macht. Aber vielleicht macht auch Herkunft Familie, das können wir dann ja auch nochmal besprechen. Auf jeden Fall begrüße ich euch zur ersten Folge im neuen Jahr 2025 und wir machen mit einem sehr spannenden Thema weiter, wie ich finde. Ein Thema, mit dem ihr alle schon mal zu tun hattet. Und das ist das Thema Schule. Und dazu begrüße ich ganz herzlich Britta Lammers, die Expertin genau in diesem Bereich ist. Herzlich willkommen, Britta.
Danke, Isabel. Vielen Dank für die Einladung.
Britta Lammers hat nämlich vereint ganz viele Expertisen in sich, sage ich mal. Sie ist selbst Lehrerin. Sie hat ihr Referendariat an einer Gesamtschule gemacht und arbeitet jetzt in einem Gymnasium in Oldenburg. Sie wird uns ein bisschen davon erzählen. Sie engagiert sich in ihrer Schule für sehr viele Querschnittsthemen, wie unter anderem mentale Gesundheit. Sie hat sich um Stipendien gekümmert. Und sie hat aus all diesen Erfahrungen auch Themen gemacht, indem sie erst Akademikerin coacht. Aber zu all dem später. Britta, ich würde gerne mit einer ganz einfachen Frage anfangen. Wird eigentlich dieses Thema sozialer Herkunft in der Schule irgendwie besprochen? Ist das Thema?
Also ganz einfache Antwort auf deine einfache Frage, eher nein. Also es ist ja so ein bisschen ein Faktum und auch was wir häufig bei der Arbeit, wenn es um Diversity und Intersektionalität geht, bedauern, dass wirklich Klassismus, aber auch Diskriminierung aufgrund von sozialer Herkunft häufig so ein blinder Fleck bleibt. Und das würde ich für Schule zumindest so im Gros, im Gesamten, würde ich das auch echt so konstatieren. Also da haben wir alle noch so ein bisschen Nachholarbeit und Aufklärungsarbeit, Sensibilisierung tatsächlich auch zu leisten. Es gibt immer mal so ein paar Leuchtturmgeschichten. Also es gibt ja zum Beispiel die Initiative Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage. Und natürlich, und das ist auch wichtig, haben sie sich erstmal auf die Fahne geschrieben, aktiv gegen Rassismus an den Schulen vorzugehen. Und die haben aber schon auch einen intersektionalen Begriff von Diskriminierung und auch eine Handreichung rausgegeben zu Klassismus. Allerdings kommt das natürlich immer so ein bisschen unter ferner Liefen. Und wenn man sich ganz viele Konzepte an Schule anguckt, Berufsorientierung und so weiter und so fort, dann wird da häufig mitgedacht, klar, Geschlecht und so weiter, aber soziale Herkunft ist da wenig im Blickfeld.
Lass mich da einhaken. Also du hast ja an der Gesamtschule Referendariat gemacht, hattest du mir vorher gesagt. Da stelle ich mir vor, ist natürlich die Vielfalt der Schüler und Schülerinnen größer. Oder es ist eine Frage, wie ist denn die Schülerinnenschaft jetzt an deinem Gymnasium in Oldenburg? Denn mit Gymnasium verbinden wir ja, und das kommt aber immer darauf an, was ist das für ein Gymnasium, verbinden wir ja erstmal eine relativ homogene Schülerinnenschaft. Ist das so? Wie, wenn du auf deine Klassen schaust, wie würdest du das sagen?
Ja, also so im Schulformvergleich muss man wahrscheinlich schon sagen, dass wir da noch relativ homogen sind. Andererseits haben wir in größeren Städten, und Oldenburg gehört so mit seinen 170.000 Einwohnern, zumindest zu den größeren Städten auch dazu, ja 50-60% in der Stadt, die dann aufs Gymnasium gehen. Das heißt, Umgang mit Heterogenität, Vielfalt, unterschiedlichen Lebenslagen ist dann natürlich auch für uns eine Aufgabe. Und trotzdem ist es natürlich so, dass an anderen Schulformen, die Grundschule ist ja im Grunde genommen auch eine Gesamtschule, wo alle noch zusammen lernen, sich diese Frage dann doch mal eben noch viel stärker stellt, weil wir ja eben wissen, nicht erst seit PISA, dass wir verschiedene Mechanismen haben, die eben dafür sorgen, dass Kinder aus sozial benachteiligten Familien eben seltener am Gymnasium dann ankommen.
Ja, du hast das schon gesagt und wir beide sind ja auch sozusagen die Ersten und wir beide haben das Gymnasium gemacht und bei sozialer Herkunft kann das ja sehr unterschiedlich sein. Es kann unsichtbar sein für LehrerInnen, aber es kann auch sichtbar sein. Und deshalb so die Frage, ich stelle mir vor, man lernt ja im Laufe, wenn man eine Klasse betreut, seine SchülerInnen kennen, so nach und nach. Was weißt du eigentlich über deine Schülerinnen heute? Und gleich damit verbunden, was willst du wissen oder wie schwierig ist das überhaupt, über deren Leben etwas zu erfahren?
Ja, also da würde ich auch sagen, wir wissen eigentlich zu wenig. Also zum einen ist das ein System, das ist vielleicht ähnlich wie auch im Gesundheitswesen, das gerade ja sehr auch mit Mangel zu kämpfen hat, Mangel an Ressourcen und Personal. Das heißt, die Zeit, um mit Schülerinnen und Schülern einzeln ins Gespräch zu kommen, mehr über ihre Lebenssituation zu erfahren, sie zu beraten, die ist leider wenig da. Und wir wünschen uns das viel mehr. Wir wünschen uns auch, mehr Elternarbeit machen zu können. Da wäre aber eine Forderung, da braucht es eben multiprofessionale Teams. Das heißt, da braucht man dann auch SonderpädagogInnen in der Schule, die dann nochmal, das machen wir natürlich auch, Elterngespräche. Aber ja, an manchen Stellen ist es natürlich so, dass man erstmal sich um diejenigen kümmert, wo man weiß, da ist es jetzt ganz akut, da brennt es und vielleicht sind dann noch 2, 3, über die ich aber nicht genügend weiß. Oder wo die ja, SozialpädagogInnen an der Schule dann eben noch mehr Zeit hätten, sich zu kümmern. Und das ist gerade am Gymnasium aber schon noch etwas, was eben nicht immer unbedingt vorhanden ist, so, ne? Diese personelle Ausstattung. Und es ist so, dass wir auch so diese Individualdaten über Schülerinnen und Schüler gar nicht unbedingt haben. Das heißt, wenn die sich bei uns anmelden, dann geben die bestimmte Sachen an. Beruf der Eltern zum Beispiel freiwillig. Manche geben das an, andere geben das nicht an. Und es ist ja auch immer ein zweischneidiges Schwert. Einerseits soll das natürlich auch davor bewahren, dass dann bei zu vielen Anmeldungen und wenig Plätzen irgendwie im Hinterzimmer quasi gesiebt wird und dann klassistische Vorurteile quasi durch die Hintertür da zur Anwendung kommen. Also einerseits ist es vielleicht auch gut, andererseits haben wir eben gar kein genaues Wissen darüber. Wäre das vielleicht ein Kind, wo ich von Anfang an schauen muss, das braucht eventuell Unterstützung, denn das weiß ich nicht. Das kann ich erst so im Verlauf der Schulzeit mit einem wachsamen Blick und sehr viel Bewusstsein herausfinden. Eventuell kann ich es noch sehen, wenn eben Kinder kommen, mit diesen sogenannten Bildungs- und Teilhabepaketzetteln, die dann eben eine Lernförderung bekommen können oder Erstattung bei Klassenfahrten. Ja. Dann weiß ich so, okay, da ist jemand zumindest berechtigt und bezieht eben dann Leistungen. Aber da fallen dann natürlich auch diejenigen durch, wo es vielleicht trotzdem schwer ist, die Klassenfahrt zu finanzieren oder das iPad und die vielleicht so gerade über diesem Satz sind und wo ich vielleicht auch gern unterstützen würde und Hilfe anbieten würde.
Ja, und bei dem Thema ist ja auch Scham so ein großes Thema, ne? Also ich habe neulich auch mit jemandem gesprochen und die sagte, wir sind so gewöhnt, das unter uns zu regeln, wenn man aus so einer Familie kommt, so zu fragen oder Anträge zu stellen. Vielleicht gleich dazu noch mal mehr. Du hast eben einen interessanten Punkt genannt, als du sagtest, da kommen so klassistische Stereotypen oder Vorurteile können zum Tragen kommen. Was sind denn das für welche? Also zum Beispiel, ich sehe, wie eine Schülerin angezogen ist oder ob sie Materialien dabei hat oder welche Merkmale könnten das sein aus deiner Erfahrung? Und das habe ich vergessen zu fragen, in welchen Klassenstufen bist du denn im Moment unterwegs, damit wir auch nochmal sehen, welche Altersgruppen hast du eigentlich vor dir?
Ja, also ich decke eigentlich immer so, wie das am Gymnasium meist üblich ist, alles ab. Also 5. Klasse, aber auch in der Oberstufe 12. Klasse. Also das ist immer so bunt gemischt und eine große Bandbreite dann auch, ja.
Okay, also das ist sozusagen, du hast auch die verschiedenen Altersgruppen, weil sich das ja nochmal unterscheidet. Und dann zum ersten Teil meiner Frage, was sind so Merkmale, Themen, wo vielleicht auch KollegInnen oder ihr redet ja auch übereinander, über Schülerinnen muss man ja auch, ne, wenn man Notenkonferenzen macht. Wo können denn so klassistische Vorurteile durchschlagen? Was gibt es so für Beispiele?
Ja, also ne, da ist das Kollegium natürlich auch einfach nur Abbild der Gesellschaft. Und wenn wir uns Gesellschaft angucken, dann muss man ja tatsächlich sagen, dass so gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit in Bezug auf Menschen, die eben arm sind, tatsächlich das ist, was am weitesten verbreitet ist und was noch am häufigsten gesagt wird, ne? Wenn man sich so anschaut, wie die Zustimmungswerte ist oder wie die Zustimmungswerte sind bei so Fragen wie, sind Langzeitarbeitslose nur zu faul, um zu arbeiten, ne? Dann muss man ja wirklich da die Hände über den Kopf zusammenschlagen und das ist jetzt nicht so, dass da unbedingt über Familien ja in dieser Art und Weise gesprochen würde, wie man so mediale Klischees aus dem Fernsehen kennt, ne? So scripted reality Serien wie Hart, aber herzlich oder so, in so eine Richtung geht das nicht. Aber es ist schon manchmal so, dass dann gesagt wird, entschuldigend, ah, okay, Kind XY hat vielleicht eben, wie du sagtest, Material nicht dabei. Ja, die Eltern, ne, sind auch völlig überfordert, können da nicht unterstützen aufgrund dieser oder jener Jobs, die sie haben. Oder dann wird, was ich häufig feststelle, bei bestimmten Jobs auch einfach darauf geschlossen, so ein Wort, was da häufig fällt, ist einfach gestrickt. Wo ich mich so frage, nee, wenn ich eben handwerklichen Beruf ausübe, dann darf ich da keine Schlüsse automatisch zu kognitivem Vermögen, zu Intelligenz ziehen und dieses Attribut so einfach gestrickt, das passt einfach so mit der Keule über alle rübergezogen nicht, ne? Also sowas gibt es dann am Ende des Tages schon.
Ja, das kommt, du sagst ja, die Lehrer und Lehrerinnen sind Abbild der Gesellschaft. Meist kommen sie aber natürlich, dazu habe ich jetzt keine Zahlen, aus bestimmten Milieus. Ich habe eben heute nochmal nachgeguckt, armutsgefährdete Kinder. Im letzten Jahr habe ich gefunden, 2,1 Millionen Kinder und Jugendliche unter 18 waren armutsgefährdet, hat das Statistische Bundesamt für letztes Jahr. Das heißt, wir haben armutsgefährdete Kinder, wahrscheinlich massiert in bestimmten Schultypen, aber eben diese versteckte Armut, die Scham, darüber zu sprechen. Und du sagtest eben, es gibt so Stereotypen oder es gibt schnell Urteile über Schüler und Schülerinnen. Was, wenn du jetzt an deine Kollegen und Kolleginnen denkst, das ist ja jetzt überhaupt nicht von denen absichtlich gemeint, aber sie kommen eben auch aus bestimmten Milieus, haben vielleicht bestimmte Bilder im Kopf. Wie ist es denn mit den Eltern? Es gibt ja auch bestimmt Eltern, die gar nicht in die Schule kommen, weil sie sich vielleicht nicht trauen, weil sie Schichtarbeit haben und andere bildungsbürgerliche Eltern kommen natürlich gerne und diskutieren gerne. Wie nimmst du so die Vielfalt der Elternschaft wahr in deinem Beruf?
Ja, das ist absolut so gegeben, ne? Also man hat die ganze Bandbreite von eben denjenigen, die natürlich auch mittlerweile andere Anforderungen ja auch zu Recht an Schule stellen und da auch bestimmte Dinge quasi ganz selbstbewusst einfordern, ne? Aufgrund auch eines bestimmten Habitus und auch eines bestimmten Selbstbewusstseins, das sich dann so aus ökonomischem und kulturellem Kapital so speist. Und dann gibt es andere, die eben, ja, weil dann zum Beispiel vielleicht eine Person in der Familie, die Mutter vielleicht zum Beispiel nicht so gut Deutsch spricht, der Vater aber gerade arbeitet, Bus fährt, ne? Wo dann eben vielleicht niemand beim Elternsprechtag da ist oder die Person per Handy dazugeschaltet wird, was auch erstmal gar kein Problem ist. Aber auch da fehlen uns wieder die Strukturen und die Ressourcen zu sagen, dass zum Beispiel es einfach ist, jemanden, der dolmetscht, zu bekommen. Ne? Also es gibt von der Stadt einen Pool, das ist aber sehr, sehr aufwendig in der Beantragung. Die Menschen, die das dann so quasi ehrenamtlich machen, die bekommen viel zu wenig Geld dafür. Da legen die Lehrkräfte dann meist, weil das einfach unangenehm ist für so eine tolle Leistung, dass man weiß, die werden da so gering bezahlt, noch ein bisschen was drauf. Das heißt, das sind natürlich alles wieder zeitliche Ressourcen, die im Grunde sowieso schon nicht da sind. Und dann gibt es sehr, sehr engagierte Lehrerinnen und Lehrer, die das noch irgendwie auffangen und andere, die es vielleicht aber auch nicht mehr schaffen. Und ein System, das so halt auf Mangel gebaut ist, da verlieren halt am Ende die, die das aufgrund der eigenen individuellen Ressourcen zu Hause nicht kompensieren können. Und die fallen dann irgendwann runter und das passiert natürlich, ne? Also das ist auch häufig gar nicht böse gemeint, aber ich habe zum Beispiel selbst, obwohl ich für mich schon in Anspruch nehmen würde, dass ich so ein bisschen dieses Bewusstsein habe, was die Thematik angeht, Dinge gemacht, wie ich wollte Leseförderung betreiben und habe gesagt, okay, dann gehen wir alle mal schön in die Kinderbibliothek, die auch direkt um die Ecke ist und betreiben so ein bisschen Leseförderung, dass auch diejenigen, die vielleicht nicht zu Hause das Bücherregal voll mit Büchern haben, aber regelmäßig in die Bibliothek kommen. Ne? Nett gedacht, habe dann auf meinem Begrüßungsbrief indem ich mich vorgestellt habe, draufgeschrieben, bitte gucken Sie, ob Sie den Bibliotheksausweis für Ihr Kind noch zu Hause haben, in der Annahme, dass es in der Grundschule schon alle Kinder eben bekommen haben. War dann nicht so, man verlegt den ja auch manchmal. Und dann war es eben so, dass manche Eltern es geschafft haben, nachmittags mit Aufwand zur Bibliothek hin und zurück diesen Ausweis zu besorgen, damit die Kinder den haben. Und andere haben es aufgrund der familiären und beruflichen Verpflichtung aber auch nicht geschafft. Und da habe ich schon gemerkt, okay, das sind jetzt diejenigen, die ich aber eigentlich auch mit meiner Leseförderung erreichen wollte. Müsste man dann das nächste Mal so machen, dass ich halt diese Anträge schon vorher ausdrucke, die vielleicht beim Elternsprechtag einmal rumgebe, sodass alle schon unterschreiben. Ich gehe dann mit denen zur Bibliothek, also dass man nicht von Eltern quasi verlangt, dass die in ihrer freien Zeit irgendwie solche Dinge noch organisieren, sondern das muss Schule organisieren. Und ist aber auch was, wo ich auch selber lerne, war gut gemeint, aber nicht gut gemacht. Und das passiert uns, glaube ich, häufig, was du auch sagtest mit dem Thema Scham. Selbst diejenigen, die das Bewusstsein haben, wenn es dann um eine Skifreizeit geht und man bekommt mit, ah, das ist eigentlich zu teuer für die Person und ein Sportlehrer, eine Sportlehrerin sagt dann, ja komm, ich habe hier nochmal die Skihose mitgebracht, die leihe ich dir. Es ist super lieb gemeint, aber es ist das Peinlichste, was einem passieren kann als Schülerin oder als Schüler. Es ist einfach sehr unangenehm und zum Teil muss ich aber auch sagen, scheint das auch gewollt zu sein politisch, denn wir nehmen ja auch in Kauf, dass die Kinder mit diesen Anträgen zu uns Lehrerinnen und Lehrern müssen oder zumindest ins Sekretariat. Hätten wir eben politische Maßnahmen, die dafür sorgen würden, Lehrmittelfreiheit, dass diese Kinder gar nicht erst mit einem Zettel irgendwo hin müssten und sich das Geld wiederholen müssten, sondern es wäre von Anfang an eben für alle kostenlos zur Verfügung gestellt, dann hätten wir diese Schamhürde auch einfach gar nicht.
Ja, es ist interessant, was du sagst. Ich musste nämlich auch an unsere Klassenfahrten denken und unsere Schule hatte damals so einen Fördertopf oder so einen Förderverein. Und ich habe zum Glück gesagt mal zu meiner Mutter, ach, lass uns da beantragen. Sie hätte das gar nicht gemacht, ne? Also ich habe das sozusagen gemacht und musste dann ins Sekretariat. Aber da gibt es bestimmt andere Personen, denen es total peinlich ist. Oder die Eltern sagen auch nie, auf keinen Fall oder was auch immer. Und auch danke für das Beispiel mit der Bibliothek. Das zeigt eben auch, wie wir immer von unserer Position ausgehen, obwohl wir schon Bewusstsein haben und denken, ach, so ein Bibliotheksausweis gehört irgendwie dazu. Ne? Das finde ich ein ganz, ganz spannendes Beispiel. Ich würde noch mal gerne, du hast noch mal auf die systemischen Mängel gerade hingewiesen, zu Recht, und auch, was du dahinter steckst, anstatt Lehrmittelfreiheit, immer auf Antrag, das ist ja auch eine Stigmatisierung. Wenn du noch mal an Gespräche in Lehrerzimmern denkst, Lehrerinnenzimmern, Notenkonferenzen, was es da alles so gibt, AGs sicherlich auch, ich bin ja nicht mehr in der Schule, nimmst du wahr, gibt es ein steigendes Bewusstsein, gibt es eine Ignoranz gegenüber Armut oder es gibt ja auch so bestimmte Worte, die benutzt werden, sozial schwach, bildungsfern, das sind ja alles so verurteilende Worte, ne, wo man ja auch mal überlegt, was könnten wir eigentlich sagen. Wie nimmst du denn die Sprache über so etwas wahr, auch mit deinen Kollegen und Kolleginnen?
Ja, also ich habe da schon eher das Gefühl, dass der Wille da so fürsorglich zu agieren und auch bestehende Nachteile zu kompensieren, durchaus da ist und manchmal auch schon ein Bewusstsein. Am Gymnasium ist es natürlich dann auch so, da ist natürlich vieles auch schon gelaufen. Ich glaube, spannender wäre vor allen Dingen dann auch so diese Sollbruchstelle, wie wird dann eigentlich an der Grundschule vielleicht auch, wenn es um das Zeugnis geht in Klasse 4, also das erste Zeugnis dann und es stehen die Gespräche an, wo überlegt wird, okay, auf welche Schule geht es, wie da eigentlich gesprochen wird, weil ich habe so mal immer ein bisschen die Vermutung, diejenigen, die bei uns sind, die haben schon so viele Hürden genommen und schon so viel mehr Leistung gezeigt mit auch schwierigeren Startvoraussetzungen. Die packen es dann meist auch irgendwie weiter, ne? Also, das ist dann manchmal ja schon wieder eine Stufe fast zu spät auch, ja.
Ja, also wenn man den Bildungstrichter kennt, das sagst du ja auch, dann ist eben die ganz hohe Dropout-Quote von Grundschule auf weiterführende Schule. Da verlassen ja viele nicht akademisch geprägte Kinder diesen Weg. Es gibt ja auch Studien dazu, dass LehrerInnen, wenn sie Empfehlungen aussprechen, durchaus auch auf die Eltern gucken, so nach dem Motto, da können die Eltern nicht helfen. Du hattest das eben, glaube ich, schon gesagt. Das ist ja einerseits gut gemeint, andererseits denke ich immer, die Eltern sind aber auch nicht da, den Schulerfolg zu sichern. Also das ist in Deutschland, finde ich, ein bisschen schief, oder?
Absolut. Und man sagt das so lapidar daher. Wir wissen ja seit PISA, dass soziale Herkunft und Bildungserfolg stark zusammenhängen. Wenn man sich das aber wirklich für die Grundschule mal so auf der Zunge zergehen lässt, dann ist es zum einen so, dass die Kinder eben schlechtere Leistungen bringen, die so vom sozioökonomischen Background her schlechter gestellt sind. Da kann man jetzt sagen, okay, überrascht vielleicht nicht, ist schwer für die Schule, das zu kompensieren. Würde ich dir sofort zustimmen mit einem sehr guten Ganztag, wo man nicht nur verwahrt wird, sondern auch tatsächlich Instrumentalunterricht bekommt, wo man wirklich anspruchsvolle, tolle Angebote hat, sodass dann auch die Kinder aus Akademikerfamilien nicht denken, okay, wir holen unser Kind um 12:45 ab, weil wir wollen es noch zum Hockey bringen, ne? Und dann hat man wieder die Trennung. Da könnte man mit einem sehr guten Ganztag viel machen, aber es ist sogar so, dass die Kinder, wenn sie an der Grundschule, und das zeigt diese IGLU-Studie international vergleichend zu den Lesekompetenzen, wenn die Kinder, die schon Startnachteile haben, die gleichen Leistungen bringen, gleiche kognitive Fähigkeiten, gleiche Lesekompetenz, dann ist für ein Kind aus einem Akademikerhaushalt die Wahrscheinlichkeit, dass es eine Empfehlung bekommt fürs Gymnasium, trotzdem noch doppelt so hoch.
Ja,
und
das ist
halt wirklich der Hammer. Und damit dieses Arbeiterkind die ausgesprochene Empfehlung bekommt, eben ans Gymnasium zu gehen, braucht es 559 Lesepunkte in diesen Tests im Durchschnitt und ein Kind aus einem Akademikerhaushalt nur 510 Lesepunkte. Und da frage ich mich, klar, bei einigen wird vielleicht die Idee sein, die Eltern können nicht helfen, aber da müssen auch noch andere Dinge wirksam sein. Also das sind so deutliche Zahlen, da kann diese Idee, dieses Mindset das nicht alleine erklären.
Ja, lass uns da das nochmal kurz bleiben. Das ist ja dieser Unterschied, der oft zitiert wird. Das ist, muss man aber immer mal wieder sich auf der Zunge zergehen lassen, was du gerade sagst. Das heißt, du hast ja eben schon die soziologischen Begriffe Habitus und so kurz genannt. Das heißt also, jenseits der Leistungspunktzahl müssen Lehrer und Lehrerinnen denken, bei bestimmten Kindern, der oder die passt nicht auf Gymnasium, der oder die gehört nicht dahin. Und dann sind wir wieder bei Kleidung, Sprache, Benehmen. Ich nehme jetzt so diese in Anführungsstriche, bei uns ist immer noch Beteiligung im Unterricht und Benehmen oder irgendwie sowas, weiß ich gar nicht mehr. Sind wir dabei, ne? Bei diesen nicht messbaren Eindrücken, Stereotypen, wie würdest du es bezeichnen?
Ja, absolut. Und ich glaube, wir machen uns gar kein Bild davon, wie viel in der Schule von diesem Habitus und von diesen nicht messbaren Größen abhängt. Und ich glaube, das ist auch der Riesenansatzpunkt, wo wir besser werden müssen. Ich bilde ja auch Lehrkräfte an der Uni aus, die halt eben Politik, Wirtschaft dann später unterrichten. Und wenn man da fragt, so der Begriff Habitus, kennen 2, 3 dann im Seminar, Intersektionalität kennt so ungefähr ein Drittel. Und dieses Bewusstsein ist eigentlich nicht immer gegeben bei Lehrkräften, dass wir trennen müssen zwischen einmal dem Habitus und der Leistung, die ein Kind bringt. Ein Kind kann frech sein, ein Kind kann in der Pause vielleicht auch mal eine Sprache benutzen und ein bisschen vorlaut sein, die ich nicht mag. Aber wenn das Kind dann eine tolle Geschichte schreibt oder 0 Fehler im Diktat hat, ja mein Gott, dann kann es auch aufs Gymnasium gehen, ne? Und da vermischen wir, glaube ich, viel und halten auch viele Dinge nicht auseinander. Und wir machen uns auch viel vor, dass wir das, klar, mündliche Beteiligung ist dann auch wieder klar, ja, das ist subjektiver, aber auch bei dem, was wir schriftlich oder bei Klassenarbeiten abfragen. Also wenn ich sehe, meine Tochter geht aufs Gymnasium und wenn da dann die erste Musikarbeit geschrieben wird und es gibt ein Notendiktat, also es wird am Klavier vorgespielt und man muss einen Ton erkennen oder auch eine Tonlänge. Ja, das ist ja nichts, was in den 3 Monaten am Gymnasium wirklich beigebracht werden konnte oder geübt werden konnte bei einer Doppelstunde, sondern das können die Kinder, die zu Hause, und das sind viele am Gymnasium, die bereits Unterricht hatten, und die haben da einen riesen Vorteil. Das heißt, ich muss mich als Lehrkraft immer mal fragen, bewerte ich hier jetzt eigentlich das, was zu Hause kommt, oder das, was ich schon beigebracht habe? Und das machen wir häufig einfach nicht. Ich weiß das selbst und das passiert mir auch, denn wir stecken in diesem System. Zum Beispiel mein Anfangsunterricht 5. Klasse Deutsch, die Kinder bringen Bücher mit. Es haben nicht alle Kinder auch am Gymnasium Bücher. Manche kommen dann auch mit ihrem eher so Bilderbuch, Vorschulbuch und Das ist dann natürlich auch völlig okay. Aber Buchvorstellung und so weiter, ne? Das sind einfach Dinge, wie viel Support gibt es da zu Hause? Fährt da jemand noch los und holt das Plakat und so weiter und so fort? Also wir bewerten einfach unfassbar viel, was von zu Hause kommt. Ob das jetzt eine akademische Sprache ist, Bildungssprache, bringen wir nicht bei. Entweder sind die Kinder so clever, und das sind sie ja meist, dass sie sich so anpassen und irgendwann verstehen sie so, okay, am Anfang eines Satzes schreibe ich dann, nachfolgend möchte ich hinzufügen. Ob das dann unbedingt das Deutsch ist, was wir wirklich auch wollen, das kennst du ja auch von der Uni, ne? Dass man irgendwie in Amerika, ne, ist es einfach ein Ausweis von Qualität und Professionalität, einfach verständlich zu schreiben. In Deutschland hat man das Gefühl, man muss da tatsächlich auch noch so gekünstelt, elaboriert sich irgendwie an Sprache versuchen. Und das bringen wir, also wir verlangen es, aber wir bringen es halt nie bewusst bei. Man könnte das ja auch üben, ne? Und zwar nicht in dem Sinne, schreibt möglichst verschachtelte Nebensätze, sondern hey, es gibt so einleitende Formulierungen, damit kannst du dann deinen nächsten Punkt starten und so weiter und so fort. Bildungssprache, wodurch zeichnet die sich aus? Man könnte da mal so Kurse machen und so weiter und so fort. Und das findet aber nicht statt, und da brauchen wir viel mehr Bewusstsein, dann könnten wir das schon auch machen.
Du hast ganz, ganz viele Beispiele jetzt genannt. Das finde ich sehr spannend, auch mit dem Musikunterricht. Und ich musste gerade zurückdenken an Musikunterricht bei mir. Und ich hatte immer Angst davor, genau aus den Gründen, weil ich kannte überhaupt keine Noten. Ich wusste gar nicht, auf welche Linien man tatsächlich was malt. Ich sage es jetzt mal so, wie ich es empfunden habe. Danke nochmal für das Beispiel. Das hat mir gerade nochmal so ein paar Erinnerungen abverlangt. Und du sagst ja selbst, dass wir alle Teil des Systems sind und wir haben uns auch angepasst und du bist Lehrerin, du bist voll im System und so. Und dieses dauernde Reflektieren ist ja auch eine große Voraussetzung. Und du hast am Anfang gesagt, das war nämlich auch eine Frage von mir, inwiefern kommt das Thema in der LehrerInnenausbildung vor? Du hast, wenn ich, das hattest du mir vorher auch gesagt, einen Lehrauftrag an der Uni Oldenburg und machst ein Modul zum Thema Klasse. Kannst du beurteilen, gibt es auch in anderen Modulen oder Einheiten Übungen dazu? Ist das Thema, wie würdest du das einschätzen? Nur mal einfach so dein Fokus darauf.
Ja, also mir ist das in der allgemeinen Pädagogik schon auch untergekommen, ne? Also eben diese Geschichte Bildungserfolg und soziale Herkunft, dieser überaus starke Zusammenhang in Deutschland, das wurde schon thematisiert. Ich habe das Gefühl, dass diejenigen, die dann eben Förderschullehrkräfte werden, dass die dann nochmal ganz anders sensibilisiert sind und da einen viel stärkeren Schwerpunkt haben, weil die eben auch wissen, da sind dann überproportional viele, die das betrifft. Und aber beim gymnasialen Lehramt, und ich muss ja sagen, ich habe ja da Studierende sitzen, die Sozialwissenschaften im Bachelor studiert haben, also so eine Mischung aus Soziologie und Politikwissenschaften. Und ja, selbst bei denen ist da das Bewusstsein, zumindest wenn es dann, ne, um Bourdieu geht, Habitus, und wenn es so ein bisschen so in die Tiefen geht, oder du hast es ja auch so toll aufgearbeitet mit der Maya zusammen, Intersektionalität, da haben die so ganz grob von gehört, aber was denn dann die eigentlichen Diskriminierungskategorien sind und wie dann so eine Verschränkung aussehen kann, da ist nicht unbedingt viel Wissen vorhanden so.
Ja, und eigentlich müsste es ja, ich sag jetzt mal, für alle Schultypen und für alle Fächer zumindest so eine Grund, es geht ja um so eine Grundsensibilisierung, es geht ja gar nicht so um deshalb komme ich nämlich, also wir sind ja oft so defizitorientiert unterwegs und sagen, ach ja, und ne, die Armen und was wir jetzt versucht haben zu beschreiben erstmal. Ich würde jetzt gerne mal auf die Kompetenzen kommen. Sprechen wir nochmal über die soziale Herkunft. Du sagst, die es geschafft haben ans Gymnasium, haben schon ganz schön viele Hürden übersprungen. Kannst du Kompetenzen ausmachen? Natürlich ist jeder individuell und jede Person, das ist ganz klar. Und wie du eben gesagt hast, akademisch geprägte Kinder bringen vielleicht den Musikunterricht mit oder sie sind schon mal im Sprachurlaub gewesen oder haben Austausch gemacht, keine Ahnung. Gibt es auch Kompetenzen von Kindern aus sozial anders gestrickten Familien?
Ja, also ich würde sagen, die es dann irgendwie schaffen und die dann durch diesen Trichter sich so durchzwängen, da muss man schon sagen, dass es, glaube ich, eine große Stärke ist, eben selbstständig zu sein, ne? Also sich Inhalte selbst anzueignen, auch eine Form von Leistungsbereitschaft, auch so klassische Tugenden, quasi, die dann in Schule ja auch noch häufig gefordert werden, sowas wie Fleiß, dann da die Hausaufgaben auch zu machen und so ein bisschen so eine Extrameile zu gehen. Ja, dann so eine Form von Resilienz einfach und dann eben Anpassungsfähigkeit, also zu gucken, okay, was sind hier die Regeln und sich da dann irgendwie einzufügen und auch anzupassen. Und einerseits ist es natürlich ja eine Fähigkeit und das kann einem auch im Berufsleben oder in anderen Kontexten später helfen. Andererseits ist die Institution da ja auch noch sehr veraltet, also häufig sind wir ja schon auch so gestrickt in Schule, dass wir nicht irgendwie kritisches Denken, Kreativität, Unternehmertum fördern, sondern auch so ein bisschen so ein angepasstes Angestellten-Dasein im Unterricht leben der 50er, 60er Jahre und es wird der Arbeitswelt auch gar nicht mehr gerecht. Das heißt, ich sehe das auch selbst so ein bisschen kritisch, weil ich eben weiß, dass ich auch sehr gut gelernt habe in Bildungsinstitutionen, wie funktionieren die, was muss ich liefern, damit ich da die Anerkennung in Form von Noten bekomme. Und merke aber auch, dass im Jobleben dann später, und darauf macht Natalia Nepomniascha mit Netzwerk Chancen ja auch immer so schön aufmerksam, da zählt dann nicht mehr die fleißige Biene zu sein, sich überall anzupassen, sondern da muss man dann auch mal was einfordern. Mhm. Und da kommt es dann eher auf Souveränität und Parkettsicherheit und so an. No, und da machen wir den Kindern auch häufig was vor, indem wir ihnen immer so die Möhre hinhalten und sagen, auch so als Aufstiegsversprechen, ja, wenn du hier tolle Noten hast, dann danach wird alles besser. Das ist ja nicht so. Also das ist ja im Grunde genommen, muss man sich da ja selber kritisch fragen. Wir schreiben diesen Noten da immer so eine Wichtigkeit zu in der Schule. Klar, wenn man irgendwie vielleicht Medizin studieren will und die Eltern können kein Studium im Ausland finanzieren, dann mag das mal vereinzelt wichtig sein. Aber am Ende ist dann sowas wichtig wie Netzwerk. Wie kann ich mich auch verkaufen? Und das ist auch was, was wir im Rahmen von Berufsorientierung viel bewusster mal deutlich machen müssten. Und wo wir so auch wirklich zeigen müssen, informelle Karrierewege, wie passiert das eigentlich danach? Und da weiß Schule aber, weil da eben auch viele Lehrkräfte sind, die nicht außerhalb des Systems gearbeitet haben, wissen wir, und da nehme ich mich gar nicht aus, auch selber manchmal ja gar nicht, wie die Arbeitswelt da draußen funktioniert. Also wie sollen wir das den Kindern beibringen? Ne?
Ja.
Da haben wir auch noch einen riesen Nachholbedarf.
Ja, du hast das wichtig gesagt, Parkettsicherheit. Und das ist ja sozusagen auch ein ganz großes Thema, ne? Die Parkett, wer bringt welche Parkettsicherheit mit und braucht das gar nicht, weil die Eltern das leisten können und sagen, du, pass mal auf, jetzt machst du erstmal ein Praktikum nach der Schule und dann gehst du mal ins Ausland und dann schauen wir mal. Während andere Eltern vielleicht sagen, oh, gut, dass du diesen Abschluss hast, jetzt ergreife einen Beruf. Also da geht es ja weiter, wie du sagst. Diese Unterschiede, diese feinen Unterschiede, die bleiben ja. Das heißt, du hast jetzt so verschiedene Aspekte angesprochen. Was kann gemacht werden? Also du hast am Anfang gesagt, in der Ausbildung gibt es das kaum, in der Ausbildung der Lehrer und Lehrerinnen und nur in, besonders vielleicht bei Förderschulen, aber in anderen Schultypen nicht. Was fällt dir ein und zwar das, was auch erstmal zu deinem Schulalltag passt? Also das System ist, wie es ist und du hast zu Recht die politischen Forderungen auch nochmal genannt, aber wenn du deinen normalen Schulalltag siehst mit KollegInnen und so, was würdest du sagen, sind so Schritte, die niedrigschwellig vielleicht sind und ein bisschen helfen können, ein bisschen in die Richtung gehen, Sensibilisierung, Bewusstsein.
Ja. Also auch auf die Gefahren, dass ich mich wiederhole, aber muss ich es wirklich sagen, weil wir eben auch eine klassistische Gesellschaft sind, würde ich immer halt auch wirklich sagen, dass man da den Ball zurückspielen muss oder wir uns als Lehrkräfte vielleicht auch politisch noch stärker dafür einsetzen müssen, fordern müssen, dass sich eben Strukturen ändern. Und eben dann auch Ressourcen da sind, damit wir uns um die Kinder, die unsere Hilfe noch stärker brauchen, eben besser kümmern können. Wenn ich jetzt schauen würde, okay, was kann man direkt machen, dann würde ich sagen, wäre das schon sowas, dass man eben schaut, okay, wie kann man schulintern fortbilden, sensibilisieren. Ich habe spaßeshalber mal eingegeben in der niedersächsischen Fortbildungsplattform oder auf der niedersächsischen Fortbildungsplattform für LehrerInnen. Das Stichwort Klassismus, da gibt es keinen Treffer, keine Fortbildung. Das Stichwort Intersektionalität, da gibt es auch keinen Treffer und keine Fortbildung dazu. Das heißt, das ist wirklich noch etwas, was wir brauchen. Und ich würde sagen, wir haben aber eigentlich Potenzial. Du hattest ja gerade gesagt, klar, Lehrerinnen und Lehrer vom Eigenhabitus her oder vom Verhältnis, wie sie angestellt sind, sind verbeamtet, super hohe Sicherheit, relativ hohes Gehalt. Das heißt, da fehlt manchmal das Verständnis so für andere Lebensrealitäten. Die müssten wir uns stärker dann irgendwie in die Schule holen und da eine größere Offenheit haben. Wir haben aber tatsächlich relativ viele AufsteigerInnen in diesem Job und auch in öffentlicher Verwaltung, mehr als in anderen Berufen, als unter Ärzten und JuristInnen und so weiter, weil dieser Job, man weiß genau, was man danach macht, das verspricht Sicherheit, man kann es den Eltern erklären, sie verstehen, das zieht eben so Menschen wie uns an, ne?
Ja, das stimmt.
Und die könnten ja auch mal erzählen, wie es ihnen erging. Denn diese Scham ist ja nur so lange da, solange man es nicht in Anführungsstrichen geschafft hat. Wenn man dann so diese Insignien der Mittelschicht hat, man hat die Bücher im Regal stehen, man kann sich die vernünftige Kleidung leisten und so weiter und so fort, dann ist es ja nicht mehr unangenehm, sondern im Gegenteil, dann ist das Narrativ ja eher so from rags to riches. In jeder Hollywood-Erzählung haben wir so diese schöne Geschichte, dass jemand irgendwie aufsteigt und mit eigener harter Arbeit sich da was verdient. Das heißt, das ist eigentlich gar nicht mehr schambehaftet, das zu erzählen. Und das könnten wir eigentlich auch viel mehr machen und das auch viel mehr vorleben.
Lass mich kurz einmal nur einhaken, das finde ich interessant, dass du sagst, weil ich hatte immer so das Gefühl, du hast recht, dass der Unterricht ist eine durchgetaktete Nummer, aber ich hatte immer so das Gefühl, dass man doch den Lehrern und Lehrerinnen in so einer bestimmten Altersstufe zumindest noch relativ nahe kommt oder so ein bisschen auch das Vorbild durchaus sieht. Ich meine, in der Mittelstufe ist schwierig und so, aber das heißt, dieses einfach von sich erzählen, meinst du? Ja, zu sagen, Mensch, also bei mir war es so und ach Gott, ich ändere mich noch in dem und dem Fach. Das passiert zu selten, ja, oder gar nicht mehr? Wie ist es so, wenn ich an meine LehrerInnen denke, aber du hast recht, so richtig über deren Leben habe ich nichts erfahren. Vielleicht war auch die Distanz zu groß. Ich habe gerade nochmal so zurückgedacht. Also so bei Veranstaltungen außerhalb des Unterrichts, dachte ich gerade, gibt es da so Gelegenheiten oder so? Aber ich kenne das Schulleben nicht mehr so gut. Also insofern, was wäre die Gelegenheit im wahrscheinlich Politik oder so Unterricht? Da bietet es sich ja irgendwie an oder vielleicht auch im Deutschunterricht, oder? Was hättest du für Ideen?
Ja, da gibt es schon Gelegenheiten, ne? Ob man jetzt über Berufsorientierung spricht oder auch wenn man eine Kurzgeschichte liest, wo eine ähnliche Thematik auftaucht, soziale Erwartungen oder so, dann kann man immer auch mal von sich erzählen. Das bietet sich schon an. Ich glaube, viele begreifen das selbst, viele AufsteigerInnen halt auch noch nicht als Mehrwert und als wertvolle Perspektive. Oder die denken dann eben, das ist aber ja was ganz anderes als bei den Personen, die da jetzt vor mir sitzen, weil es noch irgendwie auch eine andere Zeit war. Die kommen dann vielleicht eher aus einem dörflichen, bäuerlichen, ländlichen Milieu und bringen sich dann mit diesen Kindern in der Stadt gar nicht in Verbindung, obwohl es ja manchmal ähnliche Herausforderungen sind und es doch auch Parallelen gibt. Und was ich sehr schön fand, wir hatten eine engagierte Gruppe, KollegInnen von mir haben auch das Thema Diversität an der Schule aufgebracht und gesagt, okay, wir haben hier erste Fälle, wo sich Kinder, Jugendliche diskriminiert fühlen von auch Lehrkräften. Wir hatten da so Äußerungen und wir wollen uns da fortbilden und haben eben geschafft, dass Professor Dr. Karim Ferraidoni an die Schule kam und eben zum Thema Rassismus aufgeklärt hat, aber eben genauso deutlich gemacht hat, wie wir das eben gesagt haben, dass es auch vor allem eben soziale Benachteiligung ist, was dann im Bildungssystem scheitern lässt und dass man halt vor allen Dingen Rassismus, Klassismus, Sexismus nur zusammendenken kann. Und er hat das auf so eine tolle, super verständliche Art und Weise, aber eben perfekt natürlich mit seinen Zahlen wissenschaftlich belegt gemacht, dass auch alle im Kollegium danach rausgegangen sind und gesagt haben, ja, super, habe ich noch nicht so gesehen, müssen wir so machen. Und da war ich total froh, weil ich vorher auch ein bisschen die Angst hatte, gesellschaftlich wird dieses Thema dann ja immer so ein bisschen auch in so eine linke, woke Ecke geschoben, so nach dem Motto, ne, das sei alles ideologisch. Und so diesen Tenor gab es überhaupt nicht im Kollegium, sondern man hat sich da total von den Zahlen und diesen Vorträgen einfach doch schon beeindrucken lassen. So.
Ja. Das ist wahrscheinlich auch der Weg, weißt du, auch bei Diversität, aber auch gerade bei Herkunft, wenn man mit Zahlen kommt, wenn man, was du auch gemacht hast, Studien, IGLU, PISA und so weiter, aber auch Bildungstrichter und es gibt ja inzwischen zum Glück ziemlich viel, dass man dann auch Menschen vielleicht bekommt, die entweder nicht drüber nachgedacht haben oder es verleugnen, weil sie vielleicht selbst auch nicht über sich nachdenken wollen. Also da gibt es ja so ganz verschiedene Motive. Und also eine Sache wäre ja, um das systematisch zu machen, das habt ihr jetzt an eurer Schule gemacht, aber wenn ich jetzt an die Bundesländer denke, müssten also solche Dinge in die Ausbildung der Lehrer, Lehrerinnen, in die Seminare sozusagen verpflichtend, weil dann vielleicht auch in allen Fächern, weil es geht nicht nur so, dass die Sozial- und Wirtschaftswissenschaften darüber reden oder Sozial- und Politikwissenschaften, sondern auch die anderen, die sogenannten harten Fächer, Mathe oder Physik oder was auch immer. Ich finde es unheimlich wichtig, das überall reinzubringen, weil die Fachkulturen sind zwar unterschiedlich, aber es spielt überall irgendwie eine Rolle, ne?
Ja, absolut, ja.
Also das finde ich, also das ist toll, dass du das nochmal bringst. Und eine Sache habe ich vergessen und das ist sozusagen für euch als Zuhörer nochmal wichtig. Ich hatte mit Britta ein kurzes Vorgespräch und es geht mir eigentlich nicht mehr aus dem Kopf, deshalb musst du es jetzt nochmal erzählen. Das ist das sogenannte Brotdosenbeispiel. Also ihr werdet euch jetzt fragen, was haben Brotdosen mit sozialer Herkunft zu tun? Ganz viel. Britta, erzähl nochmal, weil das hat mich irgendwie verfolgt, nachdem du es mir erzählt hast.
Ja, diese Brotdosen, das hat mich auch nicht mehr losgelassen, weil mich das genau auf diesen Punkt gebracht hat, was bewerten wir eigentlich in der Schule? Können die Kinder das leisten oder leisten das am Ende des Tages die Eltern? Ne? Das ist eher so aus meinem privaten Dunstkreis über die Kinder an mich herangetragen worden. Aber da hat eine Grundschullehrerin, genauso wie ich mit meinem Bibliotheksbeispiel, in total guter Absicht gehandelt, mal klarzumachen, okay, was ist denn eigentlich gesundes Essen? Mit welcher gesunden Ernährung können wir uns hier gut konzentrieren? Wie sieht eigentlich eine gute Brotdose aus? Und wollte das dann auch spielerisch verpacken wahrscheinlich und hat halt so einen Wettbewerb draus gemacht, wer bringt die gesündeste Brotdose mit? Und da gab es am Ende dieser Brotdosenwochen aber natürlich immer noch welche, die dieses Spiel immer verloren haben und die da nie den Preis für die beste Brotdose gewonnen haben, weil das eben am Ende des Tages etwas ist, den Einkauf machen mit Geld und so weiter, das machen nicht die Kinder in der Grundschule, sondern das machen die Eltern. Und wenn man die da vielleicht nicht unbedingt mit erreicht und die ihren Einkauf da nicht unbedingt umstellen wollen, ist das auch völlig in Ordnung, dann gewinnt das Kind halt nicht, ne? Und da geht es dann auch nicht darum, man kriegt ja keine Note dafür, aber man merkt ja, ob die Lehrerin oder der Lehrer sich jetzt freut, wenn da jemand in die Brotdose guckt und sagt, oh toll, das ist ja schön, heute hast du die Möhre dabei oder oh, wieder nur Chips. Also das wird ja auf so einer Ebene sanktioniert und die Kinder, gerade in der Grundschule, können das nicht auseinanderhalten. Erst ab der 3., 4. Klasse fängt das überhaupt an, dass sie so Kritik auseinanderhalten können. Ist es jetzt auf mich als Person bezogen oder ist es nur meine Leistung? Ist es nur dieser Test? Das ist so 3., 4. Klasse, manche auch erst 5., dass sie das irgendwie auseinanderbekommen. Vorher denken die, ich bin selber schlecht, ich kann das schlecht, ich habe das nicht richtig gemacht. Und bei Eltern wissen wir ja sowieso, man kommt auch nie auf die Idee zu sagen, ah, das ist vielleicht von meinen Eltern auch nicht so richtig, weil natürlich ist da die Loyalität und man ist einfach stark gebunden. Das wäre ja auch gefährlich, wenn man diese Beziehung kappen würde.
Absolut,
ne?
Also, absolut.
Da sollte man Kinder auch nicht irgendwie in die Situation bringen, dass man da Eltern vor den Kindern kritisiert oder so, weil das für die auch unangenehm sind. Das sind einfach die Eltern, ne? Und
ja. Und es ist das, was man kennt zu Hause. Man isst halt das, was man zu Hause am Tisch hat. Und es gibt Personen, die sie kümmern sich nicht, aber es gibt auch Personen, die haben wenig Geld. Und es gibt auch Personen, die morgens vor Schulbeginn nicht die Gurke nochmal mit dem Messer schnitzen können, damit sie ein Smiley hat. Ne? Also das ist sozusagen, sind unterschiedliche Zeitbudgets, sagen wir es jetzt mal etwas versachlichen.
Ja.
Die, und manche hauen halt die Milchschnitte rein. Also das weiß ich auch noch bei uns, ob das jetzt immer toll ist. Aber das als Wettbewerb, ich wollte nur nochmal damit klar machen, oder du hast mir damit klar gemacht, was du auch eben noch mal so mit den anderen tollen Beispielen gesagt hast, wie viel passiert in guter Absicht, weil wir von unserem Standard ausgehen, von unserem Bibliotheksausweis, von unseren Überlegungen, gibt es heute mal Müsli-Riegeln und was anderes. Das finde ich noch mal interessant, auch für diese dauernde Selbstreflexion, die in dem Thema ja notwendig sind. Und das macht es ja auch so anstrengend zum Teil sozusagen. Und vielleicht zum Abschluss, Britta, weil du hast jetzt unheimlich viel von diesen praktischen Beispielen und Schule ist nun mal der wichtige Punkt und wir könnten auch noch über vorschulische Bildung reden und so weiter, bevor es auf den weiteren Bildungsweg geht. Vielleicht noch mal so ein Fazit oder so. Du hast eben gesagt, ich sehe das systemisch, ich möchte das gern in die Ausbildung von Lehrer und Lehrerinnen und es geht natürlich um eine Ausstattung. Vielleicht nochmal als letzter dieser Aspekt Eltern. Wir hatten das dann schon mal, so Elternarbeit. Hast du eine Idee, wie man eben auch an die Eltern rankommt? Oder anders gefragt, sorry. Fühlen sich Eltern eigentlich eingeschüchtert auch von Schule? Merkst du das auch bei manchen Gesprächen?
Das ist jetzt für mich so ein bisschen schwer zu beurteilen. Ich kann mir das gut vorstellen, müsste man vielleicht die Eltern fragen. Aber wenn man guckt, wie die eigenen Erfahrungen eventuell dann mit Schule waren, das ist da gerade für eben dann die Eltern, die selber nicht auf dem Gymnasium waren, die sich vielleicht auch vorstellen, das ist dann ja vielleicht so ein bisschen so eine Blackbox, ist es vielleicht schwer und so weiter, oder die vielleicht beim Elternabend dann irgendwie hören, wie sich manche andere da ausdrücken oder gerieren oder so, kann ich mir schon vorstellen, dass das manchmal auch einschüchternd wirken kann. Und ja, da müsste man vielleicht dann, ne, so ein bisschen so niedrigschwellig auch gucken, okay, trifft man sich vielleicht immer im Klassenzimmer oder trifft man sich eher irgendwie in der Mensa oder bei welchen Gelegenheiten fühlen sich vielleicht auch alle wohl, was sind Zeiten, zu denen alle können und so weiter und so fort. Oder auch eben, wenn man dann eben die SonderpädagogInnen hat und so weiter, dass man mal auch die Zeit hat, nach Hause zu fahren und da eben zu besuchen und da vorbeizuschauen oder in Umgebungen, wo sich wo sich einigen dann eben wohler fühlen.
Ja, ist natürlich extrem aufwendig, wenn du schon so berichtest von dem Schulalltag, den du hast, wenn du sagst, Bibliotheksausweisbeispiel nochmal, ich müsste eigentlich vielleicht in Zukunft selbst die Anträge stellen und so. Das sind natürlich alles Zusatzgeschichten, die neben dem normalen Job oder neben dem anstrengenden Job schon sind. Und dann nochmal Hausbesuche zu machen, ist ja nochmal so ein Tacken drauf. Was ist, und du hast eben auch nochmal gesagt, aber das ist für dich zu weit, auch das Curriculum muss sich eigentlich ändern, um auf die Arbeitswelt, auf die vielen Verwerfungen, die wir auch haben, vorzubereiten. Abschließend trotzdem, was ist dein Hauptwunsch, wenn du es noch einmal sagst, was ist dein Hauptwunsch zu sagen, das wäre für mich das Allerwichtigste, damit soziale Herkunft künftig nicht mehr so stark eine Rolle spielt in der Schule?
Ja, also das, was tatsächlich mein größter Wunsch wäre, wäre so politisches Handeln, ähnlich wie das schon passiert ist, so mit dem Startchancenprogramm, das die Ampel ja da noch auf den Weg gebracht hat und wo tatsächlich dann erkannt wurde, okay, wir verteilen nicht mehr Geld mit der Gießkanne, sondern es geht eben an Schulen, wo wir davon ausgehen können, dass da eben besonders viele Kinder sind mit einem hohen Anteil eben in herausfordernden Lagen, dass man auf dem Weg weitergeht, dass es nicht als ideologisches, politisch linkes Projekt irgendwie in die Ecke gestellt wird, sondern dass wir weiterhin in einer Gesellschaft leben, wenn man sich auch gerade den politischen Diskurs anguckt, wo diese gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit weiterhin nicht toleriert wird und wir uns alle auf den Weg machen, das anzugehen, ne, auf politischer Ebene, aber auch mit mehr Sensibilisierung im Kollegium und mit einem größeren Bewusstsein dann einfach.
Ja, ich finde es ganz spannend, Britta, dass du auch eben dieses Thema so stark machst in der Schule, und ich kenne eigentlich kaum welche, die sich so systemisch und systematisch damit beschäftigen, und du sagst das vielleicht als Abschluss noch als Info für alle Hörer und Hörerinnen. Britta, wie sie eben schon gesagt hat, ist auch außerhalb der Schule tätig. Sie hat First Achiever gegründet und ist als Coachin unterwegs, weil sie sagt, nach der Schule geht es natürlich weiter. Also ich behalte das Stichwort Parkettsicherheit nochmal. Und all diese Informationen verlinken wir natürlich wieder in den Texten zum Podcast. Erstmal vielen Dank, Britta, für die vielen, vielen Aspekte, die ich jetzt erstmal so ein bisschen sortieren muss. Vielen Dank für das Gespräch.
Gerne, ich danke dir für die Einladung. Tschüss.
Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns sehr über Kommentare und Fragen auf Instagram unter Herkunft macht Karrieren. Bleib uns treu und empfiehl uns gerne weiter.